jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo der Kabarettist Thomas Maurer und meiner Thomas Schick von der kleinen Zeitung jede Woche über all das sprechen können, was sich in den letzten Tagen getan hat. Wir wollen Ihnen quasi ein bisschen einen Gedanken mehr liefern zu dem, was eh schon in den Nachrichten vorgekommen ist. Und da gab es doch einige Personen, ja, ich würde mal sagen, die haben für Gesprächsstoff gesorgt. Zum Beispiel Heinz-Christian Strache ist einer von denen, Karin Kneißl ist eine von denen und zu einem gewissen Grad unvermeidlich auch die deutsche Schauspielerin Colleen Fernandez ist eine von denen, die dafür gesorgt hat, dass es in der Öffentlichkeit Debatten gibt, die meines Erachtens nach notwendig sind.
Ja, ich kann dazu mal sagen, dass ich Colleen Fernandez bis vor einer Woche etwa gar nicht so aktiv am Schirm gehabt habe. Und von den beiden anderen genannten angenommen hätte, dass wir über die nicht mehr reden brauchen. Aber manchmal kommt es anders, als man glaubt.
Und damit starten wir schon rein in die Themen.
Warum sind die alle verrückt geworden oder was?
Reden wir über das Erste, was das Jahr 2026 zu bieten hat. Die Schauspielerin Colleen Fernandez erklärte in einem Spiegelartikel, dass ihr Ex-Mann Deepfakes mit pornografischen Inhalten von ihr verbreitet hat. Zudem führte er eine explizite Kommunikation mit Personen in ihrem Umfeld. Die Geschichte an sich, dass es diese Deepfakes gibt, dass es diese Kommunikation mit ihrem Umfeld gibt, das ist schon mehrfach bekannt gewesen. Das hat sie zum Beispiel auch in einem Podcast mit der deutschen, nennen wir es mal, Podcasterin, Model Stefanie Giesinger schon mal erzählt. Verlinke Ihnen das dazu in die Shownotes, falls Sie sich intensiver damit auseinandersetzen wollen. Aber richtig Fahrt aufgenommen hat die ganze Debatte jetzt eben, nachdem es auch ein Täterbild dazu gibt. Wir müssen jetzt inhaltlich nicht alles nachkommentieren, nacherzählen. Selbstverständlich gilt für Christian Ulmen die Unschuldsvermutung, das sei jetzt aus medienrechtlichen Gründen einmal vorangestellt, aber den Fall an sich werden Sie eh schon gekannt haben. Gegen ihn wird jetzt in Spanien ermittelt. Dort gibt es seit dem Jahr 2004 auch, würde man sagen, sehr umfassende Gesetze zum Schutz von Frauen, vor allem auch zum Schutz von Frauen vor Gewalttaten, genauso auch virtuellen Gewalttaten. Klammer auf, dass dieses ursprüngliche Gesetzesdekret von Juan Carlos als König unterzeichnet wurde, ist wirklich, wirklich eine der kuriosen Wendungen in der Geschichte, wenn man sich anschaut, wie das Königshaus der Bourbonen mit Frauen umgangen worden ist, weil da wurden Cousinen, Töchter und dergleichen mehr einfach nur als Mittel zum Zweck verheiratet, auch unter Cousins, mit dem Onkel, sonst irgendwas, also bis zur inzestuösen Unkenntlichkeit ist dort eigentlich die Familiengeschichte drinnen, aber diese Klammer machen wir vielleicht wieder zu, außer du willst schon drauf eingehen, Thomas.
Na, also da machen wir meinen eigenen Geschichte-Podcast. Und, ja.
Ja, und der kriegt dann eher explizit Rating drauf, weil das ist wirklich, wirklich wild, was die gemacht haben. Was aber eben auch so wirklich wild ist, sind die Randerscheinungen der Debatte, die Colleen Fernandez losgestoßen hat. Zum Beispiel ist sie jetzt in den Google-Trends ganz oben, was nachvollziehbar ist, weil die Leute bekommen mit, ah ja, da gab es diese Schauspielerin, die hat irgendwas gemacht. Nur das Problem ist, sie ist mit einem dritten Wort in den Google-Trends drinnen und das bedeutet nackt.
Und das ist doch ein deutlicher Hinweis, dass die also einer der Punkte der aktuellen Diskussion, dass wahrscheinlich die, um es freundlich zu sagen, Saubarteldichte unter der männlichen Bevölkerung erheblich höher ist, als man sich das bisher vielleicht schön gelogen hat oder glauben wollte oder was auch immer. Also so die Fälle liegen natürlich insofern auseinander als die Bellicot-Geschichte noch grausiger und unmittelbar physisch war. Aber die Tatsache, dass du da, ich weiß nicht mehr, 70 Leute in einem recht kleinen Kreis, 70 Männer, muss man jetzt sagen, in einem recht kleinen Kreis mobilisieren konntest, die das eine gute Idee gefunden haben, das ist etwas, was mich immer noch ein wenig fassungslos macht, dass das jetzt nicht irgendeine Spezialisten-Deep Internet, unterste Grenzen, die dann aus Europa, dass sie meinetwegen 70 so Arschlöcher treffen, sondern dass das eigentlich im Landkreis im Unmittelbaren geht. Und wenn man da extrapoliert, dann wird einem ein bisschen schlecht. Und auch die Tatsache, dass eben ja in den Google-Trends die Nacktbilder am meisten gesucht werden, lässt auch Rückschlüsse darauf zu, dass wir es mit sehr viel männlichen Arschlöchern in der Gesamtgesellschaft zu tun haben.
Ja, wobei Vorarlberger möchte da bis zu einem gewissen Grad noch einmal extra gar nicht ausnehmen, aber in eine gesonderte Kategorie stecken, denn dort gibt es den Google-Trend Colleen Fernandez Feed.
Also Feed.
Füße auf Englisch, ja. Und ich habe dann gedacht, ist Feed vielleicht irgendein vorarlbergerisches Wort für die eine oder andere Umschreibung von Nacktheit, aber bin jetzt dann nicht ganz drauf,
ob es das geben könnte. Es gibt ja auch so Fußfetischisten, Enzyklopädien und so weiter im Internet, weil es ja im Internet alles gibt, aber dass Vorarlberg besonders fußfetischistisch ist, also dann weiß nicht, könnte man auch schauen, ob die Tarantino-Filme dort überdurchschnittlich viel angeschaut werden, weil die alle immer dem Geschmack des Regisseurs entsprechend ein paar Fußfetischisten taugliche Passagen beinhalten. Nein, also wenn du jetzt gesagt hast, Vorarlberg ist eine löbliche Ausnahme, weil da ist Colleen Fernandez Käse zum Beispiel der Trend, dann hätte ich gesagt, aha, interessant, aber so glaube ich, ist es nur eine leichte Abweichung und kein Gegentrend.
Ja, zur Enttäuschung all jener Menschen, die das gegoogelt haben, man kommt dann nicht auf diese Deepfakes, die von Colleen Fernandez erstellt wurden, wo es mutmaßlich darum gegangen sei, dass sie halt selber mit sich irgendwie in irgendeiner sehr, sehr verfänglichen Situation oder einer Kamera gewesen sei, sondern man kommt auf Bilder, die sind 10 bis 20 oder 15 Jahre alt, wo sie für Magazine posiert hat, im Grunde in einer optischen Qualität bzw. Aufreizendheit, die, ja, würde man sagen, einen alten Quellekatalog nahekommt. Aber dennoch gibt es dann ganz viele Männer, die dann auf diesen Plattformen wie X oder auch auf Blue Sky gibt es die mittlerweile, sagen, ja, aber schaut euch mal an, worüber beschwert sich die? Die hat sich ja selber vor einem Fotografen ausgezogen. Und da muss man sagen, das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Angelegenheit, um zu erklären, was ist eigentlich Consent? Sprich, sie stellt sich dorthin, lässt sich fotografieren, gibt die Bilder frei, um damit mutmaßlich Werbung für sich als Moderatorin oder Schauspielerin zu machen. Das andere, da wird sie virtuell vergewaltigt, so wie sie selbst genannt hat.
Und das ist in dem Fall gar kein schlechtes Bild, wie ich finde. Ich meine, wie gesagt, man muss aus Unschuldsvermutungsgründen und in dem Fall auch, weil da eine sehr spezialisierte Kanzlei den Verstoße ja nicht gegen die Unschuldsvermutung Hammer recht deutlich ausgepackt hat. Also man muss etwas vorsichtig sein, aber weil ich auch in den letzten Tagen immer wieder mit Leuten darüber gesprochen habe und dann sozusagen diese Forderung kommt, man soll sich dann sozusagen nicht mehr um die Täterseite kümmern. Und ich bin da nicht ganz gleich auf, weil ich mir viel leichter vorstellen kann, dass man auf jemanden, der ohnehin als knuffiger Kumpeltyp sogar Karriere gemacht hat, auch als Lebenspartner reinfallen kann, als ich mir vorstellen kann, was in einem vorgeht, wenn man, wie ja im Raum steht, digital manipuliert mit der Stimme der eigenen Frau Sextelefonate führt und ähnliche Dinge und am nächsten Tag am Frühstückstisch mit ihr darüber spricht, dass sie seit Jahren versucht, die Urheber dieser Sachen zu finden und dingfest zu machen. Also da fasziniert mich insofern die Seite noch mehr, weil sie mir noch unbegreiflicher ist, dass da sowas passiert und dass du dann bei den Trümmern dessen stehst, was du für dein Leben gehalten hast. Das ist schrecklich, aber irgendwie leichter vorstellbar, als was sich, wenn es denn so gewesen sein sollte, die Unschuldsvermutung gilt natürlich, in diesem Hirn abgespielt haben dürfte, wenn es sich dort abgespielt hätte. Ich glaube, wir haben genug Konjunktive jetzt drauf geschnallt, um einigermaßen aus dem Wasser zu sein.
Na, jetzt springe ich ehrlicherweise noch einmal rein, weil ich möchte schon dazu merken, ja, natürlich, man muss Unschuldsvermutung sagen, man darf niemandem etwas vorwerfen, was gerichtlich noch nicht ausjudiziert worden ist. Umgekehrt bedeutet Unschuldsvermutung, und das muss ich mir natürlich auch selber in die Pflicht nehmen, weil das ist mein Kernjob als Journalist, bedeutet Unschuldsvermutung nicht, dass man Verdachtsberichterstattung gleich ins Gegenteil dreht und behauptet, es könnte auch gewesen sein, dass es nicht so gewesen ist, weil eingedenk alle dessen, was jetzt eben an die Öffentlichkeit gespült würde, muss man schon dazu sagen, da muss deine Ehe ordentlich zerrüttet sein, wenn du das erfindest, eingedenk dessen, dass du mit dieser Person ja auch, ich kenne die Anzahl an Kindern nicht, aber ich glaube, sie haben Kinder gemeinsam.
Ja, zumindest eine Tochter, ja.
Ja, also dass du über den Vater deiner Tochter so etwas in den Raum setzen würdest, das nicht wahr wäre und den öffentlich so fertig machst. Und der andere Punkt ist nochmal öffentlich fertig machen. Was du eh angesprochen hast, die Scham muss die Seite wechseln, dass man jetzt eben, wie, in welcher Form man sich auf den Täter fokussiert. Da nur ein Gedanke, den ich aus einem Podcast, ich glaube, von der Frau Possetti mitgenommen habe, den ich sehr interessant gefunden habe in dem Zusammenhang. Man muss jetzt schon auch noch Colin Fernandez in einem öffentlichen Framing anders betrachten, weil so wie derzeit die Sachlage ist, wird sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben, und das werden jetzt noch einige Jahre wahrscheinlich sein, jene Frau sein mit den Sexvideos im Internet. De facto hat es aber eben diese Sexvideos nicht gegeben. Und da muss man schon sagen, okay, da müssen wir auch als Medien, aber auch wir zwei, die wir jetzt in einer anderen Form darüber reflektieren, schon einmal drauf blicken und sagen, ja, Täterberichterstattung, Opferberichterstattung, weil eben ganz klar sagen, diese Assoziation, die mit der Frau jetzt getätigt wird, die ist eigentlich nicht in Ordnung. Und jetzt weiß ich nicht, ob man es besser dadurch macht, dass man sagt, schauen Sie hin, die Frau spielt ja auch im Traumschiff mit, schauen Sie sich jetzt das nächste Mal das Traumschiff an. Ich weiß nicht, ob sie dann positiver geframed wird.
Das ist ja gefährliche Empfehlung. Ja. Und dazu kommt, das ist jetzt nicht einmal ausschließlich ans Digitale und an diese Echoräume geknüpft, an die wir uns gewöhnt haben und die in dem Fall natürlich auch mitspielen, aber es gibt zum Beispiel im Tapferen Soldaten Schweig von Jaroslav Haschig in einer der endlosen Anekdoten, die der Schweig immer zu unpassender Gelegenheit erzählt, die, wo er irgendwie halt ja jemand bei einer Rauferei irgendwie erstochen wird und seinem Sohn wird dann immer nachgeschrien, da geht der Sohn von diesem Erstochenen und das wird gewiss auch ein feiner Lump sein. Also ich glaube, die Mechanik ist älter. Und vielleicht auch noch Anmerkung, einmal mehr hat zu einem aktuellen gesellschaftspolitischen Thema den doch vermutlich dümmsten Kommentar Monika Gruber abgegeben. Die hat gepostet, dass irgendjemand sich, weiß nicht, auf Ex oder auf Facebook mit ihrem Namen passiert, sogar mir immer wieder mal, dass da Leute irgendwie Kontakte sammeln wollen und Fake-Profil. Und hat das halt kommentiert, ja, jetzt fühle ich mich auch digital vergewaltigt. Und immerhin haben das doch, aber gut, es haben viele toll gefunden, weil sie Monika Gruber grundsätzlich die einzige war nicht, die sich noch traut, die Wahrheit sagen. Und, aber ja, es ist wurscht, ich möchte mich auch mit Monika Gruber gar nicht zu sehr beschäftigen, aber es war doch, es ist mittlerweile doch in den Top Ten, wenn man sagt, wer sagt jetzt das Deppertste zu einem bestimmten Thema, die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Ja, falls Sie sich doch mit Monika Gruber beschäftigen wollen, Kollegin von mir war in der Vorpremiere von Monika Grubers aktuellen Programm. Es ist circa die 30. Vorpremiere, einfach weil sie offenbar keine, würde man sagen, journalistische Kritik haben wollte. Aber die Kollegin hat gezahlt, hat sich dann reingesetzt, hat das Ganze noch einmal mit journalistischem Blick gewertet, eingeordnet, Link dazu in die Shownotes gestellt. Und wenn Sie schon in den Shownotes sind, da gibt es noch eine andere Geschichte, über die wir auch sprechen sollten. Ich habe mich nämlich mit der Rechtslage auseinandergesetzt, was so ein Fall Colin Fernandez eigentlich nach österreichischem Strafrecht bedeuten würde. Denn wir haben ja keinen Rey Juan Carlos, der uns da jetzt schon einmal ein Gesetz unterzeichnet hätte, das Frauen ein bisschen mehr vor Gewalt beziehungsweise auch vor digitaler und virtueller Gewalt schützen würde. Und ich bin ja grundsätzlich rechtspolitisch immer von der Fraktion, ja, das wird's ja wohl lösen können mit all dem, was das Strafgesetzbuch euch zur Verfügung stellt. Tatsache ist, nein, da gibt es eine Regelungslücke. Ja, Christian Ulmen und andere Psychos, die so etwas machen, er ist ja darin nicht allein, so er das gewesen ist.
Ja.
Die würde man jetzt mal sagen, bringen die Legistik schon immer an den Rande des Denkbaren, indem sie Sachen machen, die man davor nicht für erwartbar gehalten hat. Also Deepfakes in dieser Art, auch diese Art an Kommunikation, wäre in Österreich nicht unmittelbar strafbar. Wenn du es hinkonstruieren wollen würdest, dann wäre das natürlich bis zu einem gewissen Grad Kreditschädigung. Das wäre durchaus denkbar, weil es wurde ja mit auch ihrem beruflichen Umfeld kommuniziert. Und wenn du da mit einem Regisseur zusammensitzt, Klammer auf, abgesehen, dass der sich denkt, die Colleen hat mir jetzt euer wildes Video geschickt, Klammer zu, und dann mit dem reden willst und der sich dann vielleicht irgendwie was anderes denkt, die Projekte mit dir als tatsächliche Colleen Fernandes anders angeht, weil du halt mit ihm in der einen oder anderen Form vermeintlich kommuniziert haben willst, da wäre zum Beispiel eine Kreditschädigung machbar, auch ein Betrug wäre, wenn irgendwo eine Bereicherungsabsicht dahinter steht, alles rein subsumierbar. Aber tatsächlich das einfach erstellen, versenden von Deepfakes, wo ja dann doch ein Persönlichkeitsrecht eingegriffen wird, das ist in der Form nicht strafbar in Österreich. Und ich finde, wir haben ja eine Bundesregierung, die manchmal gute digitale progressive Ansätze hat. Da sollten Sie sich auch noch ein bisschen was anschauen. Wir sollten die Frau Sporer einfach verlinken in dieser Geschichte und vielleicht hört sie sich das dann an und denkt sich, ja, von den zwei Typen habe ich jetzt das erste Mal erfahren, dass wir da eine Regelungslücke haben.
Naja, zum Beispiel, ja. Weil ansonsten greift vielleicht irgendjemand das auf und verbreitet Nacktfotos von der Frau Sporer und dann würde sie vielleicht noch schneller reagieren, aber das soll keine Anregung sein.
Nein, das soll auf keinen Fall eine Anregung sein. Und deswegen würde ich sagen, wechseln wir angeregt zum nächsten Thema.
Die schon wieder.
Sie haben vielleicht schon von Susanne Rosenkranz gehört. Das ist die Frau von Walter Rosenkranz. Dies ist ein Mann, der hatte als Nationalratspräsident einen Büroleiter, der nun wegen Wiederbetätigung verurteilt wurde. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein, denn diese Frau Rosenkranz hat auch eine eigene Karriere. Sie ist in der niederösterreichischen Landesregierung Landesrat, würde ich sagen, weil Landesrating gibt es dort.
Nein, das glaube ich, das gesagt. Mit dem Gendern fangen wir gar nicht erst an in Niederösterreich, ja?
Ja genau, und sie ist dort als Landesrat zuständig für Tierschutz und Naturschutz und ich würde sagen, da hat man in Niederösterreich durchaus einen tagesfüllenden Job, wenn man das ernst nimmt. Also Autobahnen, die durch Niederösterreich gebaut werden, Fachmarktzentren, die in Niederösterreich gebaut werden. Wenn du da noch irgendwie so dieses Thema Bodenversiegelung, und ich stelle Ihnen gerne dazu einen Link in die Shownotes, wie Thomas Maurer gemeinsam das mit Paul Pizzerra besungen hat, ernst nehmen willst, ja, da hast wirklich ein Hocken in Niederösterreich. Allerdings hat sie jetzt mit wen anderen sich angelegt, und zwar mit dem Biber Berti. Das ist der gezeichnete Hauptdarsteller von, ja, sagen wir mal, Abenteuern in der Natur. Er hat so ein paar Freunde, mit denen geht er durch die Alpen und da ist er nachher halt so dabei und erlebt Dinge, die nicht immer schön sind. Klimawandel, Hochwässer, Muren, Steinschläge, Felsstürze, Hangrutschungen, Lawinen, all das, was halt die Alpen in den letzten Jahren bis zu einem gewissen Grad durch die Klimakatastrophe mitmachen müssen. Schmelzendes Permaeis und dergleichen mehr, Sie kennen es alles. Und die Frau Rosenkranz findet das eben auch problematisch. Nur sie findet halt vor allem auch den Biber an sich problematisch, weil den darf man in Niederösterreich nicht einfach so schießen, sondern der ist ein massives Problem, weil es 9000 Stück gibt. Und sie findet, na, dieser Biber wird zu freundlich dargestellt und hat jetzt ein Problem mit dem Biber Berti. Klammer auf, ist ein Mitarbeiter von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Klammer zu.
Der Biber Berti ist ein Mitarbeiter.
Ja, seit 6 Jahren schon. Also er hat schon zuvor gearbeitet in diesem Ministerium.
Okay. Dass das Landwirtschaftsministerium in irgendeiner Weise auf Tiere setzt, die man zumindest derzeit in Österreich nicht essen kann, überrascht mich. Dass jetzt dort, wo Umweltschutz in FPÖ-nahe Hände kommt, pflegt es dann eher in Jägerschutz umzuschlagen, also im Salzburg geht es um Wölfe und ich nehme an, der Biber ist dort auch nicht wohlgelitten. Ich weiß, in Ungarn darf man, glaube ich, Biber schießen und essen. Also ich kenne auch, mir wurde schon einmal etwas serviert, wovon behauptet wurde, dass es Biber-Salami ist. Ich habe das jetzt nicht kontrolliert, aber ich weiß, der Biber war ja auch bei uns eine klösterliche Fastenspeise, weil man ja im Barock dann dazu übergegangen ist, alles, was im und am Wasser ist, großzügig als Fisch umzudefinieren, damit die Fastentafel ein bisschen weniger eintönig ist. Also Biber, Nutria, auch Schwan, soweit man hört, soll immer wieder mal auf den Tisch gekommen sein. Und dass grundsätzlich Tiere, die es nicht unmittelbar dem Menschen einen Nutzen bringen, und sei es das Vergnügen, dass man sie abschießen darf, dass die nicht besonders wohlgelitten sind in diesem weltanschaulichen Lager, das ist jetzt nicht neu. Ich glaube, die Sorge, die sich die Frau Rosenkranz da macht, dass der Biber dadurch zu sympathisch wird, ist in einem Land, wo bei jedem Fleischhocker eigentlich ein lustig gemaltes Comic-Schweindl draußen vor der Tür landet und zum Verzehr seiner selbst einlädt. Ich glaube, die Sorgen muss man sich nicht machen. Ich glaube, der Biber-Leberkäse gangert genauso weg, sobald er legal ist, auch wenn er mit dem Biber. Wie heißt der nochmal?
Berti.
Berti. Wenn der Berti selber sagt, ich schmecke so gut, glaube ich, geht das gerade in Niederösterreich sicher.
Ja, nur falls Sie jetzt auch die gleiche Assoziation hatten wie ich, Berti war tatsächlich schon vor Norbert Totschnig im Amt.
Ah, verstehe.
Also das ist jetzt nicht die Verniedlichung Form unseres Landwirtschaftsministers, dass der vielleicht selber sich ein Maskott hingemacht hat. Vor allem hat er auch nicht so eine Zähne wie ein Biber, das möchte man auch einmal dazu sagen. Aber er war schon zuvor im Amt. Ja, und sie hat ja eine Argumentation sich schon auch zurechtgelegt. Die möchte jetzt natürlich schon darlegen, weil es ist relevant. Sie hat nämlich gesagt, der Biber Berti dürfe nicht zur Verharmlosung realer Probleme führen, so eben die besagte Frau Susanne Rosenkranz, Zitat dann noch dazu, nur wenn wir Natur und Mensch gleichermaßen ernst nehmen und nicht verniedlichen, können langfristig tragfähige Lösungen entstehen. Hey, jo.
Jo, und ich kann an dieser Stelle versprechen, dass ich die Frau Landrat Rosenkranz bisher nicht verniedlicht habe und auch in Zukunft nicht verniedlichen werde. Das ist vielleicht der erste Schritt.
Das ist ein guter Schritt. Und falls Sie sich aus dieser kurzen Passage noch etwas im Kopf hängen haben und nicht wissen, Moment, da ist ja so ein Gedanke durchgeflattert, den hätte ich gern noch aufgelöst. Ja, ich habe mal tatsächlich mich auch schon gefragt, wie schmeckt Schwan? Leider habe ich nirgendwo einen Schwan zu essen bekommen, aber ich habe ein Interview mit einem sehr prominenten Koch geführt. Ich stelle es Ihnen dazu in die Shownotes. Er sagt, er schmeckt tranig.
Ah ja.
Ja.
So sagt man auch über den, was ist es, Entschuldigung, ja, wir sind der Auerhahn angeblich wird auch mehr das da zum Ausstupfen gejagt, als dass das jetzt irgendwie wirklich super wäre. Hört man, weiß ich nicht, habe ich auch nicht überprüft.
Ja,
Tranig. Mhm. Aber ich kann dazu noch beitragen, dass einer der ersten österreichischen Spitzenköche bei einem anderen Spitzenkoch, den ich ganz gut kenne, sich mal gemeldet hat aus der Pension, aber hier und da hat er noch gekocht. Und er war ein bisschen ein Extremist und der hat, das war ein Burgenländer, der andere hat gesagt, hörst du bei in dem Nationalpark, kannst mir du einen Storch aufstellen?
Mm.
Es ist, glaube ich, nicht dazu gekommen und deswegen ist, glaube ich, die Frage, wie Storch schmeckt, zumindest in jüngerer Vergangenheit unbeantwortet.
Hätte mich interessiert.
Geht mir vorstellen, kurz nach dem Krieg, wenn dann so, bevor die Jungstörche Flüge sind, dass da vielleicht der Proteinmangel, aber das werden die Älteren leugnen, soweit sie sich erinnern können.
Und wir dachten, der Tiefpunkt ist schon erreicht.
Heinz-Christian Strache. Manch einer erinnert sich noch an ihn. Er war ja doch immerhin Vizekanzler der Republik Österreich. Und er ist ja auch ein so ein Mann, wo man sagen muss, bei ihm gilt die Unschuldsvermutung. Zum Beispiel in der Causa Casinos Austria AG. Das ist da jetzt aktuell gerade wieder ein bisschen von Relevanz, weil ein Prozess, der zeitnah hätte stattfinden können, wurde nun vorübergehend mal aufgeschoben. Es begab sich nämlich Folgendes. Die Richterin, die schon begonnen hatte, sich in den Fall einzuarbeiten, wurde wegen einer, sagen wir mal, mutmaßlichen Befangenheit vom Fall wieder abgezogen. Ihr Partner, Ehemann, ist nämlich in einem anderen Verfahren der Rechtsanwalt von jemandem, mit dem Strache da, sagen wir jetzt mal, in rechtlich konkurrierenden Aussagen zueinander korrespondiert.
Ach.
Genau. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Heinz-Christian Stache nutzt nämlich diese Zeit, die ihm durch die Justiz geschenkt wurde, und macht jetzt was anderes. Er macht nämlich Unternehmensberatungen und er bietet dabei auch bis zu einem gewissen Grad buddhistisch-spirituell inspirierte Kurse an. Ich muss gestehen, das ist nichts, was ich vor 10 Jahren hätte kommen sehen, dass Heinz-Christian Strache und der Buddhismus in einem Satz zusammengeführt werden und sich daraus hinaus ein Geschäftsmodell entwickeln würde.
Ja, aber ich hätte ihn eher mit Schamanismus und damit Scharlatanismus in Verbindung gebracht. Also weil, das weiß man ja auch aus der ganzen Aufarbeitung, die es, soweit sie passiert ist, dieser FPÖ-Jahre, dass er auch zu Zeiten, wo er noch demonstrativ mit dem Kruzifix vor dem Stephansdom herumgewachelt hat, regelmäßig, wenn ich mich richtig erinnere, war es der Schamane Georg aus dem Südburgenland, den aufgesaugt hat, wo sich auch Harald Wilimski, wenn ich mich richtig erinnere, Dämonen aus dem Nabel hat saugen lassen. Und ich glaube, umstritten ist, also von Strache bestritten wird, dass ihm der Schamane Georg auch eine geweihte Metallschale in die Unterhose gesteckt habe, der praktisch als Blitzableiter gegen böses Ding. Aber es war tatsächlich auch, es gab auch eine Seherin, die einen Schutzmantelzauber um ihn gelegt hat, um ein paar tausend Euro. Also das war alles natürlich Steuergeld. Und insofern wusste ich schon, dass der Heinz-Christian Strache auf der einen Seite natürlich ein Ritter des christlichen Abendlands, auf der anderen Seite aber esoterisch vielfältig interessiert, solange es nur blöd genug ist, damals schon war. Dass er das jetzt ins Buddhistische erweitert hat, muss man jetzt mal schauen, also da müsste man mal vielleicht ein kleines Quiz veranstalten. 10 Fragen zum Buddhismus und was HC Strache wirklich drüber weiß. Vielleicht geht es ihm einfach nur drum, dass man eine gewisse Gelassenheit entwickelt, wann, also er wird es als Niederlagen sehen, also wann einfach auffliegt, dass man der ist, der man ist, und einen das im Leben schlechter stellt, als man vorher gestanden ist, dass man da mit einer gewissen Wurstigkeit, vielleicht ist es ein Wurstigkeitsseminar, ich weiß es nicht.
Ja, kann eigentlich niemandem schaden. Ich meine, ein bisschen Wurstigkeit im Leben wird uns allen gut, und sofern man halt nicht Vizekanzler der Republik ist. Wobei damals, wenn das stimmt, was im Kasach, also Casinos Austria Fall bisweilen bekannt ist, dann war ihm eh nichts wurscht. Da hat er sich schon ordentlich drum gekümmert.
Ja, ja, nein, also ich glaube, seine Aufmerksamkeit war vielleicht flackernd, aber dann immer wieder intensiv und ich glaube auch belohnungsorientiert. Also da, aber ich habe gesehen, das ist erstaunlich, oder auch nicht erstaunlich. Also ich weiß ja, dass so dieses Seminar, das ist ja ein bisschen unbeleuchtetes Kapitel Wirtschaft, da gibt es halt Leute, die wirklich in großen Hallen um ein unglaubliches Geld absolut banale Stehsätze verbreiten. Dafür gibt es offenbar ein Publikum. HC Strache, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, nur 11 oder 12 maximal Seminarteilnehmer. Also da wird intensiv auf einen eingegangen. Und es kostet je nach Länge, glaube ich, zwischen 800 und 1500 Euro.
Ja, also das meinte ich auch. Ja.
Günstig, Hand aufs Herz. War es da das wert? Also war es halber? Also wir könnten, sollen wir vielleicht miteinander einmal, also die kleine Einheit um 800er buchen, einfach so?
Okay. Ich würde mal sagen, wir könnten dann sicherlich 3 bis 4 Episoden daraus bestreiten.
Ja,
dann wir hätten einen Return on Investment, würde ich jetzt eigentlich definitiv behaupten, ja. Also es ist ja grundsätzlich so, bei sehr vielen eigenartigen Begebenheiten, die mir in meinem Leben passieren, denke ich mir aktuell immer, und wenn sonst nichts ist, ist es eine Geschichte für Mauro und Schick.
Ja, eben. Ja. Aber, ne, schauen, vielleicht, schauen wir mal, und ob er uns nimmt. Oder ob, also, oder ob wir uns mit unseren Schamanennamen anmelden.
Ja, bis diese Episoden erscheinen, habe ich noch einen anderen Podcast-Tipp für Sie. Es gibt da den tollen Journalisten Paul Koren. Ich bin auf seine Person bezogen ein bisschen voreingenommen, weil ich habe mit ihm gemeinsam für die kleine Zeitung den Podcast Die Causa produziert. Da haben wir zum Beispiel in Klagenfurt einen nicht einmal kleinen, sondern wirklich massiven Immobilienjongleur begleitet und durchleuchtet, der ja im Grunde schon das Landesgefüge bis knapp an den, sagen wir mal, Kipppunkt gebracht hat. Und besagter Paul Corian hat jetzt für das Magazin Datum gemeinsam mit Elisa Lex Henkel einen neuen Podcast gemacht. Und zwar geht es da um Karin Kneißl. Genannt ist dieser Podcast Der Kniefall. Sie finden ihn in allen Podcast-Playern, darf ihn Ihnen wirklich ans Herz legen, weil der ist nicht nur hervorragend produziert und auch recherchiert, sondern selbst ich, als wirklich jemand, der tief drinnen war, habe zum Beispiel in der dritten Episode etwas erfahren, das wirklich toll ist und das mein ganzes Blickfeld auf Karin Kneißl geweitet hat. Sie hatte nämlich zwei Hunde, die hat sie auch immer mit in die Hocken genommen, als sie Außenministerin waren. Das waren irgend so eine kleinen Viecher und diese Hunde hatten aber Namen, die würde man gar nicht vermuten bei dem, wo man Karin Kneißl heute ideologisch oder zumindest auch räumlich verortet, nämlich mit einer gewissen Russlandnähe, inhaltlich wie geografisch natürlich. Die zwei Hunderlern haben nämlich geheißen Winston und Jackie. Und da muss ich sagen, Karin Kneißl, die war mal eine Transatlantikerin. Das war mir bis zu diesem Podcast und bis zu dieser Passage nicht klar.
Man wusste ja ganz allgemein über die frühe Karin Kneißl wenig, da schließt dieser Podcast Lücken. Ich muss gestehen, ich bin allerdings mit großer Freude aber erst bis zur zweiten Episode vorgedrungen. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, als ich es gehört habe, die letzte erschienene.
Ja, die dritte ist heute in der Früh live gegangen, ich habe es dann noch nicht geschickt.
Kann mich nur anschließen, wirklich gut und interessant gemacht und eben auch so Fragen. Ich weiß nicht, ob sie dann irgendwann tatsächlich beantwortet werden, aber es gibt einen offenbar tatsächlich ehemaligen KGB noch Spion, der behauptet, sie bereits in den frühen 90ern als Zielperson rekrutiert zu haben. Wie oft bei Geheimdienstgeschichten weiß man nie. Also es ist Geheimdienst nicht der Berufszweig, wo bedingungslose Ehrlichkeit dich an die Spitze bringt. Aber egal, es gibt wirklich viele interessante Sachen. Und so muss ich auch sagen, habe ich mit großem Interesse mir noch über jemanden, von dem oder der ich eigentlich lieber nichts mehr gehört hätte, noch Details erzählen lassen. Ja, schließe mich der Empfehlung an.
Ja, und falls aber trotzdem wir Ihr Lieblingspodcast sind, dann dürfen wir beide Sie ganz, ganz herzlich zum Podcast-Festival in Graz einladen. Und weil ich einfach heute Spendierhosen anhabe, würde ich sagen, die ersten 5 Personen, die auf Spotify uns unten rein kommentieren, wie ihre Hunde geheißen haben, um jetzt eine völlig absurde Frage zu nehmen. Sie können natürlich auch schreiben, dass es Katzen waren oder Schweine oder vielleicht haben sie auch als Kind nur mal eine Schnecke im Garten gehabt, die sie sehr gerne gehabt haben. Jedenfalls die ersten 5 kommentierenden Personen bekommen jeweils 2 Karten fürs Podcast-Festival in Graz. Das findet im April statt. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, am 18. April, weil am 10. findet schon das Podcast-Festival in Klagenfurt statt und Thomas Maurer wird an diesem Tag ja einen hervorragenden Tag haben und wird die Quarantänebahn nutzen, weil am Nachmittag ist er zur Eröffnung des Podcast-Festivals in Klagenfurt und dann am Abend schon in Graz im Theatercafé, behaupte ich, oder vielleicht auch im Orpheum, irgendwo in Graz.
Nein, ich habe Theatercafé, wenn ich mich richtig erinnere, ja.
Ja. Ja. Und falls du am falschen Ort bist, werden sich die Leute ihren Teil
nehmen. Ja, mach ich dort was. Ja. Genau. Ja, bitte kommentieren Sie.
Genau. Wie war der Name deines Hundes?
Der hat Mitzi geheißen. Was war ein Bullterrier und es war eine gute Wahl, weil Mitzi hat dann doch die Leute entspannt, weil er mir unbegreiflich, aber nicht alle Menschen Bullterriern gegenüber vollkommen vorurteilsfrei sind. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich das Hundl Satan genannt hätte oder Hitler, wäre wahrscheinlich der Kontakt mit anderen nicht so gut vonstatten gegangen, wie man sagt, wie heißen wir? Mitzi hat gut funktioniert. Ja. Und es war auch wirklich ein sehr friedliches Tier, also auch charakterlich viel mehr eine Mitzi als sonst was.
Wenn ich es zeitlich richtig einordne, hat die Mitzi zu jenen Zeiten gelebt, als Maria Fekter Finanzministerin oder Innenministerin war. Stimmt das?
Boah, die müssten sich noch überschnitten haben. Ja, aber das war ein netter Gedanke eigentlich.
Okay, gut. Da sehen Sie, dass man doch nicht alles glauben soll, was man so im ersten Moment sich denkt, sondern vielleicht einfach mal nachfragen sollte. Und dafür ist dieser Podcast da. Wie gesagt, die ersten 5 bekommen die Tickets und dürfen dann in Graz mit dabei sein. Ausgenommen von diesem Spiel ist lediglich Christina Kiesler, weil die steht sowieso mit uns in Graz auf der Bühne. Und damit sage ich Dank für diese Woche und in der kommenden Woche freuen Sie sich. Da wird's lustig. Wir haben einen Gast. Mag noch nicht viel dazu sagen, aber...
Es ist nicht Karin Kneißl.
Nein, definitiv nicht. Das
und Karin Kneißl spricht auch nicht mehr mit österreichischen Journalisten, weil das alles gezücht ist.
Tschüss und schleicht!